Hi und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Kopf bis Schuh. Ich bin Melissa und wir gehen gemeinsam auf Schuhreise durchs Deichmann-Universum. In 10 Folgen haben wir die Möglichkeit, einen Fuß in die Tür des Unternehmens zu bekommen. Wir erfahren, welche Station ein Schuh bei Europas größtem Schuhhändler durchläuft, bevor er bei euch im Schuhregal steht. In den nächsten Wochen nehmen uns Mitarbeitende von Deichmann mit hinter die Kulissen und zeigen uns, wie ihr Arbeitsalltag aussieht und mit welchen Themen sie sich beschäftigen. Am besten hört ihr die Folgen in chronologischer Reihenfolge, um keine Station zu verpassen. In der letzten Folge haben wir die Abteilung People and Culture, genauer gesagt den Bereich Employer Branding, kennengelernt. Die Abteilungen, die wir heute kennenlernen, International Media und Brand und Licensing, sind, wie auch der Einkauf, recht nah an den Produkten und Partnermarken dran. In dieser Folge erfahren wir, wie die Kampagnen, die uns überall erreichen, sowohl auf Social Media, YouTube, im TV oder out of home, entwickelt werden und wie unterschiedlich die Maßnahmen sind, die in verschiedenen Ländern gespielt werden. Außerdem geht es darum, wie entschieden wird, mit welchem Testimonial, welcher Partnermarke und welchem Schuhmodell in welchem Medium geworben wird und wie Deichmann mit all diesen Maßnahmen erfolgreich bleibt.
Ich bin Maren Elenseer. Ich bin seit Juni 2023 als Head of International Media bei Deichmann. Ich war vor 20 Jahren schon mal bei Deichmann. Ich habe damals zu Studienzeiten mehrere Monate in einer Filiale gearbeitet. Und ja, eigentlich, wenn man so will, bin ich jetzt über zwei Umwege wieder zurück. Ich war nach dem Studium 7 Jahre in einer Mediaagentur bei Zenit Media. Und nach der Zeit bin ich dann irgendwann auf Kundenseite gewechselt zu Henkel und ja, war da national, international in verschiedenen Positionen tätig. Und nach meiner zweiten Elternzeit habe ich so überlegt, ja, was will ich machen, wo könnte die Reise hingehen? Und wie es der Zufall so will, vielleicht war es auch Schicksal, habe ich mich mit meiner früheren Chefin, die Sabine Zantis, ausgetauscht und die meinte, hey, wir wollen eine Mediaabteilung aufbauen, wie sieht's aus? Und ja, da habe ich nicht gezögert und hier bin ich.
Mein Name ist Drajan Pehar, ich bin Abteilungsleiter Marken und Lizenzen oder Head of Brand and Licensing und ich bin auf dem klassischen Weg zu Deichmann gekommen, das heißt eine klassische Bewerbung. Davor war ich insbesondere der Sport- und Lifestyle-Industrie bei Marken wie L'Oreal, Puma oder auch Ivy Park. Das ist die Marke von Beyoncé und die letzten 4 Jahre habe ich vor allem im Lizenzbereich gearbeitet und dort die Marken der globalen Talents wie David Beckham oder Lady Gaga inszeniert und entwickelt. Und seit September 2023 bin ich bei der Firma Deichmann.
Viele von uns können sich sicherlich direkt etwas darunter vorstellen, wenn sie vom Fachbereich Marketing hören. Doch welche Abteilungen und Aufgabenbereiche er genau umfasst, schauen wir uns jetzt einmal an. Starten wir bei Maren, die den Bereich International Media verkörpert wie keine zweite.
Die Mediaabteilung bei Deichmann ist im Prinzip dafür verantwortlich, unsere Werbebotschaften an die richtige Zielgruppe, also die richtige Person zu übermitteln, und zwar am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, möglichst günstig, das heißt wenig zu bezahlen, gleichzeitig aber einen ganz hohen Impact zu haben. Eigentlich wollen wir wie bei unseren Schuhen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis haben, eben nur auf Media und unsere Werbung bezogen.
Und was begeistert Maren so an Media?
Ja, Media ist einfach cool. Es ist eine perfekte Mischung aus Kreativität, Daten, Zahlen, Strategie. Es wird nie langweilig. Also ich mache das jetzt seit 20 Jahren und es passiert so unglaublich viel. Sei es im Social-Media-Bereich, sei es darum, was sich an Messmethoden geht, sei es jetzt im Bereich KI. Also man muss sich immer weiterentwickeln. Wenn man nicht lernt im Media-Bereich, dann funktioniert es einfach nicht.
Drajan hingegen kümmert sich gemeinsam mit seinem Team um den Kontakt zu den vielen Partnermarken. Seine Abteilung Brand and Licensing ist ebenfalls Teil des großen Marketing-Teams.
Die Abteilung besteht aus 3 Teams, die sich zum einen um unsere Partnermarken kümmern. Das sind Adidas, Puma, Nike, Skechers, Crocs beispielsweise, mit denen wir eine strategische Partnerschaft anstreben und entsprechend entwickeln. Dann haben wir ein zweites Team, was sich um sogenannte Lizenzmarken oder vertikale Marken kümmert. Das sind Marken wie Fila, Kappa, Esprit, wo wir einen Brandbuilding-Auftrag haben in einem bestimmten Territorium. Und für Fila ist es jetzt beispielsweise das Lizenzrecht für ganz Europa. Und dann haben wir noch ein drittes das Team, was sich um Kinderlizenzen, vor allem Kinderlizenzen kümmert im Moment. Das sind die Paw Patrols und Peppa Pigs und die Pokémons dieser Welt. Und über diese drei Teams versuchen wir eben zielgruppengerecht zu kommunizieren und die Marken entsprechend zu inszenieren.
Welche Aufgaben Maren und Rajan konkret beschäftigen, werden wir im Verlauf der Folge noch im Detail erfahren. Doch eins nach dem anderen. Maren ist ja Head of International Media. Das heißt, ihre Abteilung ist für alle Länder, die Deichmann in Europa vertritt, zuständig. Wieso war es denn überhaupt notwendig, die Abteilung International Media aufzubauen?
Zum Ersten geht es darum, erstmal Transparenz zu schaffen. Weil es war in der Vergangenheit zum Teil ein bisschen schwierig, den Überblick zu behalten, was machen die Länder denn genau, weil es wenig Standards gab. Jedes Land hatte seine eigenen Pläne, seine eigenen Übersichten, was gemacht wurde. Es gab kein zentrales Budgetreporting und das haben wir jetzt erstmal auf die Straße gebracht, dass wir das ein paar Mal im Jahr eben abfragen, dass wir genau sehen, was machen die Länder, um dann auch eben in die Diskussion mit den Ländern einsteigen zu können und beraten zu können. Weiter geht es darum, einfach ein bisschen Guidance zu schaffen. Das heißt, den Ländern Best Practice an die Hand zu geben, aber auch gleichzeitig, wenn die Länder besondere Cases hatten oder Erfolgsgeschichten, dass man da auch von lernt, dass man das innerhalb der Länder teilt. Wir haben zum Beispiel auch ein paar neue KPIs eingeführt. Also früher hat man eher so drauf geguckt, ja, was kostet es jetzt, wenn ich jetzt in Sekunde eins irgendwie 1000 Leute mit unserer Werbebotschaft bespiele. Und jetzt gucken wir uns schon eher an, ja, wer hat vielleicht den ganzen Spot durchgeguckt. Und idealerweise noch, bei wem hat es auch eine Wirkung hinterlassen? Also wer erinnert sich später noch dran? Wir planen jetzt konsequenter. Also in Deutschland sind wir sehr vorangeschritten, was die Planung angeht. Früher hatten wir eher so ein halbjährliches Standard-Setup. Wir haben viele Sachen gleich gemacht pro Kampagne. Und jetzt machen wir es schon so, dass wir ein Setup für ein halbes Jahr haben, aber jede Kampagne einzeln spezifisch passend für unser Ziel, für die Zielgruppe planen. Das kann man vielleicht so ein bisschen vergleichen wie mit einer Fußballmannschaft. Man hat ja seinen Kader, man hat seinen Plan fürs Jahr und trotzdem macht man vor jedem Spiel eine eigene individuelle Aufstellung. Und das machen wir im Prinzip auch mit unseren Kampagnen, weswegen wir da einfach besser unterwegs sind. Übergreifend kann man eigentlich sagen, wir sind viel datengetriebener unterwegs, als wir das vorher waren. Also wir sind weniger im Bauchgefühl unterwegs, weil schön und teuer kann jeder. Das ist einfach. Aber schön und effektiv und effizient, das ist die Kunst, nach der wir so ein bisschen streben und was wir die ganze Zeit erreichen wollen. Und im Prinzip ist das wie Deichmann. Deichmann mit unseren Schuhen, wir haben das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Und das wollen wir für unsere Media eigentlich auch erreichen. Und das nicht nur in Deutschland, sondern in allen Ländern.
Es müssen ziemlich viele Aspekte bedacht werden, wenn man so viele unterschiedliche Länder mitdenken muss. An welcher Stelle bei der Entwicklung und Umsetzung von internationalen Strategien drückt denn manchmal der Schuh?
Also die große Herausforderung ist natürlich, dass wir komplett unterschiedliche Marktpositionen in den Ländern haben. Also in Deutschland mit Deichmann oder in der Schweiz mit Dosenbach sind wir ganz klar Marktführer. Da haben wir super viele Filialen, sind national vertreten. Das heißt, da können wir auch die gesamte Media-Klaviatur spielen, einschließlich National-TV und alles links und rechts, was man sich irgendwie vorstellen kann. In anderen Ländern, Frankreich, Spanien, Italien, sind wir deutlich kleiner. Da haben wir andere Aufgaben. Und wenn man auch auf Gesamteuropa schaut, ticken natürlich auch die Konsumenten in den einzelnen Märkten ganz anders. Was in Deutschland funktioniert, muss in Italien nicht funktionieren, in umgedreht. Zum Beispiel in Italien vertrauen die Konsumenten sehr viel stärker auf Empfehlungen von Influencern, als das in Deutschland der Fall ist. Deutsche sind da eher ein bisschen skeptischer unterwegs als Italiener. Oder in Osteuropa zum Beispiel ist der Anteil an Online, an Mediaspends meist noch geringer, weil zum Beispiel auch TV sehr viel günstiger ist. Das heißt, da lohnt sich es noch gar nicht, so einen wahnsinnig hohen Digitalanteil zu machen im Vergleich zu Westeuropa. Das heißt, da muss man immer anschauen, was ist der optimale Mix. Jedes Land hat seine Eigenheiten. Trotzdem müssen wir sicherstellen, dass es gewisse Standards gibt. Das kann nur ein Grundgerüst sein, in dem sich dann jedes Land mehr oder weniger hoffentlich einzeln entfalten kann. Das sind so die Herausforderungen. Chancen sind natürlich auch, wenn man viele verschiedene Länder hat, ist auch, dass man in einem vielleicht mal kleineren Land Sachen ausprobieren kann, die man dann in ein größeres Land skalieren kann. Und wir diskutieren auch viel mit den Ländern dazu. Was sind Ziele, was sind Herausforderungen, die wir haben? Zum Beispiel Frankreich. Haben wir noch nicht mal 20 Stores? Haben wir die große Challenge, dass eben die Marke noch bekannter werden muss. Die Leute, wenn sie einmal in den Deichmann-Store kommen, finden uns super. Aber der Weg dahin, das müssen wir halt schaffen. Ne? Erstmal, da ich mal in den Köpfen zu verankern, ja, die verkaufen Schuhe. Und ja, das sind Schuhe mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Und die dann eben auch in den Stores bekommen.
Das sind mal so ein paar Beispiele aus der Fachabteilung International Media. Wie sieht es bei Dragen aus? Seine Aufgabe umfasst ja im Kern die Inszenierung und Aktivierung der Brands. Wie kann er sicherstellen, dass die Zielgruppen, die für Deichmann relevant sind, mithilfe eben dieser Marken auch erreicht werden?
Zum einen sind wir als Family Footwear Konzept mit einem relativ scharfen Profil da draußen. Und das ist unsere primäre Zielgruppe. Und nichtsdestotrotz möchten wir auch die Gen Zs und die Gen Alphas und die Männer noch stärker erreichen. Und in diesem Zusammenhang haben wir natürlich mit Partnerbrands und mit Marken ja, strategische Partner auf diesem Weg und die Inszenierung dieser Marken. Das heißt, sowohl deren Kernbotschaften als auch unsere Kernbotschaften, diese beiden zu vereinen und sozusagen an den Konsumenten zu kommunizieren, das ist quasi die Challenge oder auch die tägliche Hausaufgabe. Das heißt, wenn Adidas beispielsweise eine You Got This-Kampagne hat, die sie global spielen, dann ist die Frage, wie könnte diese Kampagne bei uns aussehen? Und wir müssen eben in Absprache mit unserem Profil, das wir ja haben, diese Kampagne für unsere Konsumenten übersetzen.
Immer wieder schafft es Deichmann, Brands davon zu überzeugen, strategische und langfristige Partnerschaften mit dem Unternehmen aufzubauen. Wie gelingt das über so viele Jahre?
Ich denke, das ist auch das Geheimnis von Deichmann, dass wir so ein scharfes Profil haben und die Marken deshalb auch gerne mit uns zusammenarbeiten. Wir haben schon eine klare Abgrenzung zu anderen Retailern da draußen von der Positionierung her. Das heißt, deshalb ist es uns auch gelungen, strategische Partnerschaften mit den Marken zu entwickeln, weil sie bei Deichmann ganz genau wissen, was sie dafür bekommen und wen sie dann auch ansprechen im Endeffekt als Kernzielgruppe. Ich denke, wir sind ja unserem Konzept treu geblieben, haben das beste Preis-Leistungs-Verhältnis da draußen und nichtsdestotrotz ist auch immer wieder geschafft, Kampagnen oder das Storytelling rund um das Preis-Leistungs-Verhältnis aufzubauen. Das heißt, es geht nicht nur um das Prospekt, Abbildung und Preis, sondern es geht um das Storytelling drumherum, um die Marke erlebbar zu machen. Und das haben wir über die Jahre geschafft. Und so ist dann eben auch ein Vertrauensverhältnis entstanden und hat sich auch mit den strategischen Partnern entwickelt.
Dabei ist Wirtschaftlichkeit für die Partnerbrands aber sicherlich auch ein Thema.
Und natürlich hat man auch bei Deichmann eine internationale Skalierung und eine Kommerzialisierung als Kernstärke, wo die Marken natürlich auch gerne mit zusammenarbeiten. Der kommerzielle Hebel ist natürlich super stark und auch für sehr viele Marken interessant.
Damit haben wir doch jetzt schon mal einen super Überblick. Aber kommen wir, bevor wir richtig tief ins Thema einsteigen, noch kurz zurück zu Marens Team. Da die Abteilung International Media erst mit ihrem Wiedereintritt bei Deichmann neu aufgebaut wurde, ist das Team momentan noch recht überschaubar. Also umso größer ist natürlich das Entwicklungspotenzial.
Ich hoffe natürlich, dass das Team wächst, weil Media ist mit Abstand der größte Kostenblock im gesamten Marketing. Und es gibt so viel mehr noch zu tun. Ja, und natürlich bräuchten wir mehr Leute, um das noch besser zu machen. Innerhalb der Mediaabteilung kann man natürlich sich in gewisse Themen weiterentwickeln, also sei es Projekte oder dann einzelne punktuelle Aufgaben sozusagen. Also es ist ja auch schon so, dass sie jetzt viel Verantwortung kriegen, weil ich gar nicht in allen Themen im Prinzip drin sein kann. Media ist, muss man sagen, eine Expertenabteilung, weil da kann nicht einfach jeder sozusagen einfach mal reingehen und mitmischen. Da braucht es schon ein bisschen Erfahrung. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, wenn man sich dann sozusagen horizontal entwickeln will, in andere Bereiche einfach mal reinzugehen. Vielleicht im Marketing oder im digitalen Bereich, im E-Commerce. Da gibt es sicher Möglichkeiten, wenn man sich da auch weiterentwickeln will.
So, und jetzt lasst uns in die Kampagnenentwicklung und Umsetzung reingehen. In diesem Bereich arbeiten die beiden Teams von Maren und Dragen eng zusammen. Die Kampagnenerstellung läuft bei Dragen im Team ab. Media kommt ein bisschen später rein. In der Folge zum Thema Einkauf haben wir bereits gehört, dass die einzelnen Abteilungen bei Deichmann sehr früh in Prozesse eingebunden werden. So spricht der Einkauf beispielsweise fast ein Jahr, bevor die Schuhe in den Verkaufsstellen landen, mit den Partnermarken über die Planung der Kollektion sowie über die Potenziale einzelner Modelle. Auch die Abteilungen Brand und Licensing und Media wissen bereits lange vorher, welche Modelle eingekauft werden und welche Highlight-Produkte es innerhalb der neuen Kollektionen gibt.
was die Partnermarken angeht, werden wir stark vom Einkaufs-Critical Path beeinflusst. Das heißt, wenn der Einkauf mit den Partnerbrands das Produktangebot definiert, und das ist ungefähr 9 bis 12 Monate im Voraus, dann werden wir quasi in die Themen mit eingebunden und überlegen uns, wie könnte man das ja, kommunikationstechnisch aufsetzen oder aufladen. Dann für die Marken, wo wir den Brandbuilding-Auftrag haben, das sind unsere Lizenzmarken wie Fila und Kappa, da sind wir etwas früher in die Produktentwicklung mit eingebunden, einfach weil wir enger mit dem globalen Team von Fila zusammenarbeiten als Beispiel.
Zwar beteiligen sich Marin und ihr Team bereits unterstützend am Kommunikationsbriefing, so richtig geht ihre Arbeit aber erst los, wenn der Rahmen steht. Was gehört denn da alles dazu?
Was ist das Ziel der Kampagne? Wie ist die anvisierte Kommunikationszielgruppe? Das wird dann halt in eine Media-Zielgruppe übersetzt. Was sind Zeiten? Was ist die Prio auch der Kampagne? Das ist wichtig, wenn es nachher in die Budgetempfehlung geht. Und wenn erstmal so die Rahmenparameter abgesteckt sind, dann geht es bei uns darum zu überlegen, im Gesamtkonstrukt des Jahresbudgets, was wir haben, wie viel Geld soll erstmal auf die Kampagne fließen? Beziehungsweise wir schauen uns an, was ist die Zielgruppe? Wir analysieren dann erstmal, welche Medien sind überhaupt für diese Zielgruppe geeignet, um die entsprechende Markenbotschaft passend rüberzubringen. Und dann schauen wir uns an, wie viel Reichweite brauchen wir in den Medien? Wie kann die Klaviatur der einzelnen Medien, Kanäle, die wir auswählen, gut zusammenspielen, um ein möglichst großes Ganzes oder einen großen Impact der Kampagne zu gewährleisten, wieder zu den möglichst geringen Kosten.
Nachdem dieser grobe Media-Mix bestimmt wurde, geht es in die Feinplanung. Dort beschäftigt sich das Team zum Beispiel intensiv mit der Länge der Werbespots einer Kampagne. Je nachdem, welche Botschaft über welchen Kanal ausgespielt werden soll, kann sich diese stark unterscheiden. Eine One-Fits-All-Lösung gibt es nicht.
Wenn ich jetzt zum Beispiel über YouTube nachdenke, dann schauen wir uns an, okay, was ist die Botschaft, die kommuniziert werden soll? Ja, soll es eher eine emotionale Botschaft sein? Da kann der Spot ein bisschen länger sein. Oder vielleicht auch in Kombination mit einem kurzen, wo wir sagen, wir nehmen vielleicht ein Produkt mit rein. Also muss es eine bestimmte Kampagnenmechanik geben, wie das dann ausgespielt wird. Wenn wir dann nach Social Media zum Beispiel dazu nehmen, dann müssen die Spots meistens ein bisschen kürzer sein, weil die Nachricht direkt auf den Punkt kommen soll. Das heißt, da wird halt schon für jede Kampagne genau geschaut, was ist der beste Kanal und wie funktioniert das Ganze optimal zusammen. Dann geht es nachher in die Umsetzung. Wenn die Kreation fertig ist, dann geht's live.
Doch welche Kanäle funktionieren am besten? Auch mit dem Blick darauf, die unterschiedlichsten Zielgruppen zu erreichen.
Ja, es hängt in erster Linie erstmal von der Zielstellung ab, die wir haben. Um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, muss man schauen, okay, welcher Kanal ist geeignet. Um emotionale Botschaften zu überbringen, wo man auch ein bisschen mehr Zeit zum Erzählen hat, ist natürlich immer TV gut geeignet. Jetzt haben wir nicht in jedem Land so viel Mediabudget, dass wir uns da auch immer unbedingt TV leisten können. Aber per se ist alles, was mit Bewegtbild zu tun hat, immer gut, um ein bisschen emotionaler zu erzählen. Hintergründe, Leute eben abzuholen. Das kann, wenn man sich kein TV leisten kann, eben dann auch Online-Video sein. Ne? Das kann dann bei YouTube sein oder entsprechende Mediatheken, der TV-Sender oder andere Plattformen, wo man eben Bewegtbild-Content sehen kann. Kann man so bis 20 Sekunden ist vielleicht eine ganz gute Zeit. Also so ab 15 Sekunden, wenn wir alle Konsumenten sind, wird man ja wahrscheinlich schon nervös und sucht irgendwie so einen Skip-Button. Also die Aufmerksamkeitsspanne versus früher ist, glaube ich, ein bisschen kleiner geworden. Nichtsdestotrotz gibt es halt immer auch noch mal manche Social-Formate, wo dann eben noch mal eine coole Story erzählt wird. Social ist eher ein Format, wo man gut Reichweite aufbauen kann, aber eher mit kurzen Botschaften oder sogar mit Stills eher unterwegs ist. TikTok funktioniert wieder ein bisschen anders. Da kann man durchaus auch mal Nutzer irgendwie länger binden. Aber all die Social-Formate sind eigentlich für große, lange Spots nicht unbedingt perfekt geeignet, wenn man auch auf die Effizienz guckt. Das heißt, wir versuchen eigentlich einen guten Mix hinzubekommen aus emotionalen Botschaften, auf Plattformen, die dafür geeignet sind und kurzen Spots, wo man dann eben vielleicht Social nutzt. Und dann machen wir situativ, je nachdem auch noch zum Beispiel auch mal ein Out-of-Home mit rein oder Digital Out-of-Home. Oder für Elefanten zum Beispiel nutzen wir auch Podcasts, wo wir eben auch Podcast-Werbung machen und dann eben auch eine andere Zielgruppe nochmal erreichen. Also das unterscheidet sich wirklich je nach Kampagnenziel. Ne? Letztens hatten wir dann irgendwie Snapchat, Pinterest mit. Da gibt es natürlich ganz andere Möglichkeiten. Bei Snapchat, dann kann man auch mal so eine Lens sponsern oder da hat jedes eigene Format oder jeder Kanal unzählige Möglichkeiten, die man theoretisch belegen kann, die aber auch nicht alle gleich gut oder gleich effizient sind.
Wie stellt das Media-Team denn überhaupt fest, ob eine Kampagne erfolgreich war?
Im Idealfall begleiten wir alles, was wir das erste Mal ausprobieren, entweder mit einer Marktforschung oder eben einer Brandlift-Study. Bei allen großen Kampagnen lassen wir Tests mitlaufen, weil das Ziel ist, nicht einfach nur Geld auszugeben, sondern zu wissen, dass das Geld gut investiert ist. Ein Punkt, den wir zum Beispiel machen, sind die Google Brandlift Studies. Jeder wahrscheinlich, der bei Google oder YouTube schon mal unterwegs war, hat wahrscheinlich schon mal so einen schwarzen Abfragekasten bekommen, wo dann steht, kannst du dich erinnern, Werbung für so und so bekommen zu haben? Und je nachdem, wie dann die Antwort lautet, können wir als Werbetreibende eben bestimmte Rückschlüsse ziehen. Also ist die Kampagne in den Köpfen der Konsumenten angekommen? Haben die gesehen? Haben die Deichmann gesehen? Hat das Werbeformat, was wir ausgesucht haben, funktioniert? Wir testen zum Beispiel auch, wie funktioniert ein 20-sekündiger Spot versus 15, versus 10er, versus 6-sekünder. Und dann gucken wir uns an, was ich vorhin schon mal angerissen hatte, nicht unbedingt nur, was kostet es, in Sekunde 1 jemanden zu erreichen, sondern was kostet es, dass jemand den gesamten Spot durchschaut. Und eben noch viel mehr, was kostet es, dass er sich erinnert an die Kampagne oder dass er nach der Kampagne sagt, yo, jetzt kaufe ich Deichmann oder genau die Marke oder jetzt gehe ich zu Puma, kaufe ich einen Puma-Schuh oder jetzt will ich unbedingt die neue Crocs-Kollektion. Das ist ja im Prinzip das Ziel, was wir nachher erreichen wollen. Generell, wenn es um das größere Thema geht, wie allokieren wir unser Geld, was ist ein guter Media-Mix, stützen wir uns natürlich allgemein auf Daten, auch aus vergangenen Modelings zum Beispiel. Aber es ist eben wichtig, dass man immer wieder Experimente macht, dass man immer wieder lernt, dass man schnell weiß, was funktioniert und noch viel wichtiger, was funktioniert nicht. Dafür braucht man aber auch Mut, dafür darf man nicht ängstlich sein, weil im Zweifelsfall ist es besser, man weiß nach 1 oder 2 Wochen, dass irgendwas nicht funktioniert und kann es für kommende Kampagnen abstellen, als wenn man das vielleicht erst nach einem halben Jahr dann weiß.
Die Zusammenarbeit mit den Mediaagenturen, mit denen Deichmann in verschiedenen Ländern kooperiert, beeinflusst natürlich auch die gesamte Planung und die Ergebnisse.
Die Grundvoraussetzung ist natürlich, wenn wir unsere Partner aussuchen, dass wir Partner oder Agenturen aussuchen, die strategisch sehr gut sind. Das heißt, die vernünftige Tools haben, die eine gute Datengrundlage haben, die auch strategisch uns verstehen und mit denen wir uns weiterentwickeln können. Gleichzeitig, im Rahmen zum Beispiel so eines Pitch-Prozesses, suchen wir natürlich auch Partner aus, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Das heißt, wir schauen natürlich, welche Rabatte kriegen wir über diese Agenturen und was kostet uns das. Das heißt, das Thema Effizienz wird sehr stark dadurch getrieben, mit welcher Agentur wir zusammenarbeiten, wie viele Budgets wir in den einzelnen Ländern haben. Und dann wird eben sozusagen das Beste aus beiden Welten gemischt.
Was viele nicht wissen, ist, dass die Erfolgsmessung von Werbeformaten oft schwer miteinander zu vergleichen ist. Oftmals ist sogar derselbe KPI nicht ganz vergleichbar. Dieselbe Viewzahl kann auf verschiedenen Plattformen etwas ganz anderes bedeuten.
Wenn ich zum Beispiel mir Social Media anschaue, wir lesen und denken, ein View ist ein View, egal in welchem Kanal wir unterwegs sind. Das ist aber nicht so. Bei TikTok zählt ab Sekunde 0,1 ein View. Bei Meta, also Instagram, Facebook sind es 3 Sekunden und bei YouTube sind es 10 Sekunden. Und wenn ich dann vergleiche, ja, ich habe 100.000 Views, dann heißt das bei jeder Plattform was komplett anderes. Und das haben wir jetzt halt so ein bisschen Standards aufgegleist, in die Länder kommuniziert, dass wir eben auch Äpfel mit Äpfeln und nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
An der Stelle schauen wir einmal auf den Nike Court Vision, den wir in unserem Podcast mit auf die Reise durch die Abteilungen nehmen. Denn abhängig vom Werbeformat und vom Kanal wird der Schuh ja auch ganz unterschiedlich im Bewegtbild positioniert. An welcher Stelle wird der Schuh in den Teams eigentlich mitgedacht?
Wir sind insofern nah am Produkt, als dass wir dann die Produkte zusammen mit dem Einkauf und mit den Brands definieren. Aber sobald es um die operative Ausführung geht, beziehungsweise wie das Konzept letztendlich aussieht und wann der Schuh aufpoppt, ob es in Sekunde 3 oder Sekunde 17 ist, das Konzept wird dann vor allem innerhalb der Content Factory erarbeitet.
Basierend darauf, in welchen Kanälen nachher die Ads gestreut werden, geben wir schon auch jetzt immer wieder Empfehlungen rein, zu sagen, hey, wir haben gesehen, in dem Social Asset kommt jetzt irgendwie erst in Sekunde 5, 6 der Schuh. Dann kommt da wieder Media mit den Zahlen, Daten, Fakten, zeigt dann, okay, bei Instagram oder Meta, Facebook sehen wir, dass die Aufmerksamkeit nach Sekunde 2 halt krass nach unten geht. Das heißt, die letzten Sekunden eines Spots sehen kaum noch Leute. Wenn denn jetzt, nehmen wir mal hypothetisch, der Nike Code Vision jetzt am Ende eines Assets stehen würde, würden den halt nur ganz wenig Leute sehen. Dann geben wir dann halt rein und geben zu bedenken, hey, bei dem und dem Kanal, vielleicht macht es Sinn, den Schuh weiter nach vorn zu ziehen, dass der eben von mehreren Leuten gesehen wird. Da versuchen wir schon, plattformnativ sozusagen unterwegs zu sein und dann entsprechend an den richtigen Zeitpunkten, wann was gesehen wird, die richtigen Botschaften zu übermitteln.
Und jetzt lasst uns noch einmal einen Schritt zurückgehen an den Punkt, an dem überhaupt entschieden wird, mit welcher Marke oder welchem Testimonial, in welcher Form, an welcher Kampagne gearbeitet wird. Hier kommt die Brand and Licensing Abteilung wieder ins Spiel.
Wir haben bei den Partnerbrands wie Adidas, Puma, Nike, Skechers und Crocs sind wir natürlich davon abhängig, was die Marke einmal global vorhat und dann auch einmal regional, was in Europa beispielsweise für Kampagnen anstehen und ob es dann von uns eine Takedown-Version sozusagen geben kann, eine Standalone-Kampagne oder ob wir die Marke bei uns im Multi-Brand-Kontext spielen. Das sind die Optionen. Der kreative Prozess bei den Lizenzmarken ist ein bisschen freier. Und welche Themen könnten für uns interessant sein? Wir schauen uns natürlich auch aus dem Kulturbetrieb an, wie sind die Musik-Rankings, wie sind die Kinocharts, wer ist gerade besonders relevant, was kommt an, was sind die Top-Gamer da draußen, die vielleicht für die männliche Zielgruppe relevant sein könnten, was gibt es für Fashion-Themen da draußen, die bespielt werden könnten. Ja, wir schauen uns natürlich alle möglichen Formate an und sind im regen Austausch auch mit den Produktionshäusern und bekommen da oft Vorschläge. Viel kommt auch über Marens Abteilung, also neue Mediaformate, die uns in die Hände gespielt oder zugespielt werden. Ob das jetzt ein Schlag den Raab ist oder ob es eine Quizshow ist oder ein neues TV-Format oder ein Showformat. So, das ist ja auch eine Möglichkeit des Product Placements, aber auch eine Kampagne drumherum zu stricken. Und dann schauen wir eben, was passt dazu. Und wie Maren sagt, es kann einmal zur Marke Deichmann passen. Das heißt, wir inszenieren Deichmann innerhalb der Sendung. Oder wir brechen es runter auf eine Marke. Das heißt, wir identifizieren da draußen ein Thema, bringen es mit nach Hause sozusagen und besprechen es mit dem Einkauf in einer offenen Runde, identifizieren die Themen, die zu unseren Zielgruppen passen. Ist das ein Lizenzthema, was für die ganze Familie ist? Beispiel Pokémon oder Peppa Pig. Ist es ein Lizenzthema, was für die Gen Z relevant sein könnte, wie beispielsweise Wednesday? Ist es ein Thema, was nur für die männliche Zielgruppe interessant sein könnte oder verstärkt auf die männliche Zielgruppe einzahlen könnte, wie Hot Wheels von Mattel? Gibt es auch Minimi-Themen, die vielleicht generationenübergreifend ausgespielt werden können oder All-Gender-Themen? Das gucken wir uns dann so zielgruppengerecht an.
Hierbei spielt also immer die Marke Deichmann eine Rolle. Deichmann ist und bleibt ein Family-Footwear-Unternehmen und schaut natürlich ständig, wie können entsprechende Zielgruppen durch Partnermarken und Kampagnen erschlossen bzw. immer wieder aufs Neue erreicht werden.
Ein gutes Beispiel auch aus dem Jahr 2024 und das war auch gleich zu Beginn des Jahres, war die Puma und Zarellas Kampagne. Da haben wir eben mit dem Ehepaar Zarella eng zusammengearbeitet, die wirklich einen super hohen Deichmann, aber auch Puma-Fit aus der Marktforschung heraus ergeben haben. Und wir haben sie eben als gute Botschafter unserer Werte identifiziert und haben dann in Zusammenarbeit mit unserem Markenpartner Puma eine Kampagne kreiert, obwohl die beiden vor allem im deutschsprachigen Raum unterwegs sind. Die Kampagne konnten wir sehr gut international skalieren und unsere internationalen Franchises bzw. Entities haben dann auch die Kampagne bei sich umgesetzt. Ein gutes Beispiel für Family Footwear.
Wie solche Kampagnen entstehen und welche Gedanken dahinter stecken, kann Dragen auch anhand eines Beispiels aufzeigen.
In dem Zeitraum zwischen Mai und August haben wir das Thema Germany's Next Topmodel mit Fila gespielt, in zwei Kampagnen innerhalb von Deichmann, aber auch außerhalb von Deichmann. Zum einen hatten wir die Präsenz mit Fila innerhalb der Show. Das heißt, es gab ein Casting, wo dann auch die Fila-Jury sozusagen Talente gecastet hat für die neue Fila-Kampagne. Da haben wir ein Händchen bewiesen, indem wir die beiden späteren Gewinner der Show gecastet haben. Das hat uns ein bisschen in die Karten gespielt. Das war der erste Teil, das Casting an sich. Und dann gab es eben den zweiten Teil, einen Kampagnenshoot. Den haben wir mit der Talentagentur und mit dem TV-Sender zusammen in Italien abgedreht, weil es eben auch in die italienische Heritage von Fila einzahlt. Und dann ist daraus die Kampagne, die wir am Point of Sale sowohl offline als auch online gespielt haben. Das heißt, für die Marke hat es sowohl einen Halo-Effekt bzw. einen Product-Placement-Effekt innerhalb der Show. Da haben wir relativ gute TV-Screentime bekommen. Und dann im zweiten Schritt dann auch ein starker kommerzieller Drive, dass wir natürlich auch ein richtig gutes Geschäft damit gemacht haben.
Vielleicht kann ich auch noch ein, zwei Sachen zum Thema Germany's Next Topmodel ergänzen. Das ist ja so bei uns reingekommen, dass wir im Prinzip das Angebot auf dem Tisch hatten in der Media und haben gedacht, hey, ist spannend, lass mal gucken, was wird angeboten und wie bewerten wir die einzelnen Themen. Da waren so irgendwie Product Placement und auch ein Shooting und diverse andere Themen waren da dabei. Und im ersten Schritt hatten wir eigentlich was anderes angedacht, wollten das für die Marke Deichmann machen und auch schon Kosten verhandelt und waren dann im regen Austausch. Da hat uns auch die Mediaagentur sehr supportet. Und dann hat das aber Dragen und sein Team in die Hände bekommen und da sind neue Ideen entstanden und letztendlich waren wir da in einem sehr starken Austausch und haben gemeinsam zusammen eigentlich die Idee des Shootings dann entwickelt, eher aus Dragens Seite durchverhandelt, dann so mit Media-Support und so ist das Ganze dann entstanden und eine, ich finde, sehr erfolgreiche Kooperation rausgekommen, die echt auch viel Spaß gemacht hat.
Im Falle von Germany's Next Topmodel haben wir uns eben dafür entschieden, mit Fila die Kooperation anzugehen. Fila steht ja für United Beauty and Sports Performance und in dem Zusammenhang mit Germany's Next Topmodel hat es eben extrem gut zur Geschichte gepasst.
Welche weiteren Highlight-Kampagnen gab es in 2024 und worauf können wir uns vielleicht auch dieses Jahr freuen?
Wir hatten jetzt 3 Jahre eine Kollaboration mit Sarah Connor, mit Adidas, die extrem gut funktioniert hat, sowohl auf Abverkaufswerten, aber auch auf Halo- und Sentiment-Werten. Dann hatten wir mit der Firma Nike eine super spitze Kampagne mit dem Rapper Sam Payne, mit dem Schuh Initiator, die auch extrem gut angenommen wurde. Im Verlauf des Jahres 2024 beispielsweise, dann hatten wir eine neue Technologie mit Skechers, die wir im März eingeführt haben. Im April haben wir, das ist ein besonderer Retail-Moment, da haben wir meistens eine Multi-Brand-Kampagne, hatten wir auch wieder mit Retro Looks of Sports, hatten dann eine EM-Kampagne mit Adidas, EM-Fußballliebe, die wurde auch international gespielt, da hatten wir auch das Sportmomentum quasi mitgenommen und ja, on top haben wir natürlich unsere eigenen Lizenzmarken mit Fila und Kappa, wo wir Fila insbesondere im Bereich Tennis und Fashion oder Beauty aktivieren werden und Kappa wahrscheinlich eher in dem fußballinspirierten Bereich. Von daher, ja, 25 wird super spannend. Können uns alle darauf freuen.
Wir haben jetzt also einen Teil der Marketingabteilung von Deichmann im Detail kennengelernt. Aber wieso arbeiten Maren und Dragen eigentlich gerade bei Deichmann? Was macht es so besonders, bei diesem großen Handelsunternehmen zu arbeiten?
Ich vergleiche das gerne mit einer Sportanalogie, ehrlicherweise. Und für mich ist eben Deichmann als klarer Marktführer in Deutschland vergleichbar mit einem Bayern München. Diese Kombination aus einem klaren Marktführer und einem Familienunternehmen hat einen ganz besonderen Charme. Einem Familienunternehmen, was stark für seine Werte einsteht, auch Mitarbeiter auf diese Reise mitnimmt, die Konsumenten mitnimmt und auch die Menschen in Not. Und die Werte, die dann aber unter dieser Mission angesiedelt sind, sind eben sozial, eine soziale Note, extrem wichtig für uns. Dann das Moderne, das heißt immer am Puls der Zeit und dann für alle. Das heißt super inklusiv und über alle Zielgruppen hinaus. Und dann auf der anderen Seite aber ein klarer Dominator in seinem Wettbewerbsumfeld ist und auch Jahr um Jahr Rekordumsätze erzielt. Das heißt, es wird extrem viel richtig gemacht. Und da ist eben die Herausforderung, dann nochmal einen kleinen Layer Jahr um Jahr draufzusetzen und nochmal eine Zielgruppe zu erweitern oder das Angebot, um eine Zielgruppe zu erweitern, nochmal das Produktangebot zu schärfen und dann nochmal einen draufzupacken. Das ist für mich so das Besondere bei Deichmann.
Ja, bei Deichmann finde ich extrem spannend, dass ja alle hier so eine Aufbruchstimmung haben, dass alle viel verändern wollen. Es ist ein mega cooles Team. Und was ein super Vorteil ist, es gibt wahnsinnig kurze Kommunikationswege. Also es werden sehr schnell Entscheidungen getroffen. Herr Deichmann ist super nahbar. Das heißt, wenn wir ein Thema umsetzen müssen und schnell wissen müssen, hopp oder top, dann passiert das auch ganz schnell.
Wir sind am Ende unserer 5. Folge angekommen. Bergfest. Und an dieser Stelle geben wir den Nike Court Vision weiter an die nächste Abteilung, die vermutlich auf jede technologische Frage eine Antwort hat. Denn in 2 Wochen sprechen wir mit dem Fachbereich Omnichannel Commerce und Omnichannel IT. Nachdem wir in dieser Folge erfahren haben, womit sich die Marketingabteilung bei Deichmann beschäftigt, von der Brandaktivierung und der Pflege von Partnerschaften, der Mediastrategie und der Erfolgsmessung, den Themen Sourcing und Kampagnenerstellung bis hin zur Kommunikation mit den Ländern, schauen wir uns nächstes Mal an, wohin das Online-Geschäft der Zukunft steuert. Wir freuen uns, wenn euch diese Folge gefallen hat, ihr sie in eurem Umfeld vielleicht teilt und uns eine positive Bewertung schenkt. Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt von Kopf bis Schuh.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.